Es ist vorbei. Der letzte Abpfiff der Handball-Bundesliga-Saison ist ertönt. Herzlich willkommen zur 32. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus oder in die Glaskugel. Und wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Moin, Jan-Philipp.
Hi, Tamo.
Es ist vorbei.
Endlich? Oder Gott sei Dank?
Das überlege ich auch gerade. Ein bisschen endlich und ein bisschen leider. Es war eine sehr ereignisreiche Saison mit vielen Loopings und Aufs und Ups. Am Ende mit einem vierten Platz des THW Kiel. Ich würde sagen, wir gehen gleich mitten rein in den
Zebra-Formcheck.
Ja, wie ist es gelaufen seit unserer letzten Aufnahme? Es gab ein Final Four in der European League und es gab noch vier abschließende Spiele in der Handball-Bundesliga, in denen, muss man ehrlicherweise sagen, es aber um nicht mehr viel ging. Wie fällt denn dein Fazit aus?
Das der letzten Wochen ist natürlich schwierig, da ich mich ja bekanntlich auch im Urlaub befunden habe, natürlich alles verfolgt habe, was passiert ist. Aber ich denke, die letzten Wochen seit dem letzten Podcast standen im Zeichen des Final Fours, was natürlich nicht zufriedenstellend aus Kieler Sicht gewesen sein kann, weil man ja mit dem Gefühl und mit der Lust nach Hamburg gefahren ist, da den zweiten Titel der Saison gewinnen zu können. Das hat nicht geklappt. Zu dem Spiel kannst du vermutlich ein bisschen mehr sagen. Sie haben einen relativ schlechten Start hingelegt, haben dann, wie so häufig in der Saison, Moral gezeigt und hinten raus hat es irgendwie nicht ganz gereicht.
Hinten raus hat es nicht ganz gereicht. Da ging es auch um eine ziemlich einstürzende Chancenverwertung. Und dann am Ende muss man natürlich sagen, es ist ja ein Unterschied, ob man irgendwie, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das letzte Jahr und an das Champions League Final Four, wo der THW im Halbfinale gegen Barcelona regelrecht abgeschlachtet wurde. So war es nicht, sondern es war wirklich ein Gegentor in letzter Sekunde, ein Wurf aus dem Rückraum, der dann dem THW das Genick gebrochen hat. Und dann war der Schock auch groß und dann war quasi im Halbfinale Endstation. Muss aber dazu auch sagen, am Sonntag dann hat die Mannschaft wirklich einen großen Charakter gezeigt, hat im Spiel um Platz 3 gegen Melsungen gewonnen, hat sich noch die Bronzemedaille geschnappt und hat ja das Beste draus gemacht, kann man sagen. Aber natürlich, die Teilnahme am Final Four war eines der Saisonziele, erreicht, Haken dran, okay, aber wenn man dann da ist, dann ist das Ziel natürlich der Titel. Und in diesem Teilnehmerfeld, was stark war, aber trotzdem auch machbar. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Chance nicht da war. Aber am Ende hat sich eben die SG Flensburg-Handewitt zum zweiten Mal in Folge den Titel geschnappt und der Nordrivale konnte nur zuschauen.
Spiegelt vielleicht sogar so ein bisschen die ganze Saison wieder, ne? Man war immer mal dran und außer im DRB-Pokal hat es dann für das ganz große nicht gereicht, oder?
Ja, und der Schlüssel in beide Richtungen war sehr, sehr oft in dieser Saison die Chancenverwertung. Ich erinnere mich noch gut an das Montpellier-Spiel, als dann nun ausgerechnet Domagoj Duvnjak derjenige war, der einige freie Chancen nicht verwandeln konnte. Und an Bossonger im Montpellier-Tor gescheitert ist. Ja, das hat natürlich auch immer mal was mit Erschöpfung zu tun, mit Konzentration. Es gibt manchmal auch einfach gute Torhüter, klar, aber in diesem Fall, das waren so klare Chancen, dass man schon sagen muss, dass eben die Saison wahrscheinlich auch ihre Spuren hinterlassen hat auf einigen Positionen.
Auch diese Chancenverwertung, die du gerade ansprichst, war ja auch in dem einen oder anderen Topspiel dann letztlich Problem, was dazu geführt hat, dass der THW eben halt nicht ganz, ganz oben steht.
Topspiel ist ein super Stichwort. Magdeburg muss man ein bisschen ausklammern. Der THW hat gegen den SC Magdeburg in dieser Saison beide Spiele gewonnen. Aber der THW hat die Spitzenspiele gegen Melsungen, gegen die Füchse Berlin und gegen die SG Flensburg-Handewitt jeweils doppelt verloren. Das sind alleine schon 6 Niederlagen und 12 Minuspunkte. Das haut einfach so schwer rein, dass es dann eben auch schwierig ist, wenn du die Spitzenspiele
12 von 17,
ja.
Und der Meister hat am Ende 10, oder?
Ja, genau. Zu den 12 Punkten kamen noch 3 Auswärtsniederlagen hinzu, gleich am ersten Spieltag bei den Löwen.
2. Wetzlar.
2, Entschuldigung. Ja, du hast recht, bei den Löwen und eine sehr empfindliche Niederlage in Wetzlar und dann jetzt nach hinten raus noch ein Unentschieden in Hannover. Aber wie gesagt, in diesen Spielen ging es auch wirklich nicht mehr um viel und das war ein sehr illustrer Abend in Hannover, ein Schaulaufen von beiden. Hannover hatte so seinen Abschiedsabend und das war am Ende nicht mehr wichtig, aber die.
Aber unglücklich, ne? Es war, sie haben sich auch in diesem Spiel haben sie Moral gezeigt, haben sich zurückgekämpft, nachdem es zwischenzeitlich nicht gut aussah, hatten das Momentum auf ihrer Seite und dann hat man tatsächlich auch ein bisschen Pech in der letzten Sekunde.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht über ein bedeutungsloses vorletztes Saisonspiel in Hannover sprechen. Aber diese Topspiele haben ja auch, im Fußball spricht man immer von 6-Punkte-Spielen, im Handball von 4-Punkte-Spielen. Die Topspiele, die hauen halt immer wirklich richtig rein. Und das sind manchmal auch so Schlüsselmomente. Ich erinnere mich daran, das muss, glaube ich, das zweite Spiel gegen Flensburg-Handewitt gewesen sein, wo auch nochmal so ein bisschen eine Fieberkurve sich aufgebaut hatte. Also wenn sie das gewinnen, dann sind sie wieder dran, dann können sie noch, dann ist noch eine Chance, dann sind es nur 2 Punkte und so weiter. Und dann war es wieder eine Niederlage und wieder nochmal 2 Punkte mehr. Und dann musste man eben irgendwann auch eingestehen, dass der Weg zum Titel beziehungsweise zur Qualifikation für die Champions League immer weiter und weiter wurde.
Ist das denn ein gutes Zeichen, dass der THW fast nur gegen die Top-Teams verloren hat? Es gab ja Jahre, wo man häufiger auch gegen die Schwachen mal ausgelassen hat. Das war in diesem Fall dann tatsächlich Wetzlar, vielleicht ganz geklammert das erste Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und man einfach sagen kann, dass dem THW vielleicht in der Qualität noch ein Schritt fehlt. Oder ist es einfach so, dass man sagen muss, sie sind für diese Spiele noch nicht bereit gewesen?
Also ich glaube, an der Bereitschaft hat es nicht unbedingt gemangelt. Ich glaube, es hat einfach am Ende die Qualität gefehlt. Und damit meine ich eben auch, und darüber sprechen ja auch die Verantwortlichen des THW sehr viel, die Qualität in der Breite. Denn natürlich bringen Emil Madsen und Erik Johansson unglaubliche Qualität mit, aber speziell die beiden mussten in dieser Saison auf ihrer Position fast durchspielen. Die waren zwischendurch so, wie man so schön sagt, auf der letzten Rille, dass es schon fast wehtat, zuzuschauen. Und man das auch, speziell bei Erik Johansson, finde ich, auch in einigen Leistungsknicks gesehen hat, für die man ihm überhaupt nicht die Spur eines Vorwurfs machen kann. Aber das, was ich eben vorhin auch bei Domagoj Duvnjak angesprochen habe, die Erschöpfung sorgt für schwindende Konzentration. Gleichzeitig stelle ich mir das aber so vor, so ein Widerstreit der Gefühle. Gleichzeitig sind die beiden ja immer in diesem Modus, dass sie wissen, sie müssen, weil eben auf ihren Schultern so viel lastet. Und dann wirft er nochmal und er wirft nochmal. Ich erinnere mich an ein Spiel, da hatte Johansson, glaube ich, eine Quote sowas wie 5 Tore aus 13 Würfen. Und das kommt dann eben dabei raus. Und das liegt daran, dass eben in der Breite nicht genug Qualität da war.
Die punktuelle Entlastung hat gefehlt, ne? Einfach mal 5 Minuten durchschnaufen zu können.
Ja, vielleicht nicht. Also die punktuelle Entlastung, die ist ja vielleicht sogar da gewesen, wenn Linus Kurz oder ein Henry Papst mal reingekommen sind. Aber vielleicht eben nicht die punktuelle, sondern eher die substanzielle. Also ein Harald Reinkind würde natürlich ein ganz anderes Standing und eine ganz andere Qualität mitbringen, wenn Emil Madsen dann eben hätte aussetzen können.
Auf der anderen Seite Nikola Bilic.
Genau, Nikola Bilic.
Bei Dule war es im Prinzip ja auch, dass der Backup Skippy lange fehlte in dieser Saison. Immer mal wieder und Dule bis zur Winterpause.
Ja, immer mal wieder und man wusste immer nicht so genau warum. Dann hieß es mal, ja, der hat auch hier ein Wehwehchen und da ein Wehwehchen. Manchmal, also oder nicht manchmal, sondern relativ oft saß er ja aber auch auf der Bank, stand im Kader und hat vielleicht nicht so viel Chance bekommen, wie er es gerne gehabt hätte. Es gab auch Spiele, da bin ich auch hinterher von Fans oder von Freunden gefragt worden, wow, der hat so eine coole erste Halbzeit gespielt, warum ist der nicht mehr wieder reingekommen in der zweiten Halbzeit? Da geht es dann aber auch darum, wo steht er in der Abwehr? Ist es ein langer Wechsel oder ein kurzer Wechsel? Und da hat der THW und hat Cheftrainer Philipp Jicher natürlich, die haben ihre Systeme und ihre Vorlieben, aber ich fand, er hat mehr Chance verdient, gemessen daran, was er gezeigt hat. Andersrum hat er natürlich vielleicht auch teilweise weniger gespielt, weil er verletzt war oder irgendwelche Blessuren hatte.
Ja, man hat immer im Nachhinein gehört, dann war es doch nochmal ein bisschen Schulter und ein bisschen
Knie
das.
Und ja, genau. Ja.
So das ganz große Vertrauen, ihm 60 Minuten dann auch mal aufs Parkett zu schicken, war dann vielleicht auch nicht immer da.
Aber jetzt sind wir ja immer noch im Zebra-Formcheck. Welche Schulnote würdest du denn einer Saison geben, die mit einem vierten Platz in der Bundesliga endet? Da ist das Ziel klar verfehlt, nämlich Rückkehr in die Champions League, also Erster oder Zweiter zu werden. Mit einem Bronze-Rang in der European League und einem Titel, nämlich dem Sieg im DHB-Pokal.
Also rein, wenn du mich rein sportlich fragst, würde ich sagen, das ist irgendwo so zwischen 3 und 4.
Oh, okay.
Ich finde, der DHB-Pokal-Triumph hebt schon ein bisschen was in der Saisonwahrnehmung. Andererseits muss man gerade beim DHB-Pokal ja sagen, der THW hat einen extrem schweren Weg zum Titel gehabt, muss man sagen. Aber es sind halt auch wenig Spiele, die dann letztlich für einen Titel vonnöten sind. Und du musst an einem Wochenende performen. Das ist ihnen gut gelungen. Ich finde, die European League war über weite Strecken schwer zu bewerten und hat sicherlich in Summe mehr Reisestrapazen als vielleicht auch sportliche Anforderungen mit sich gebracht, gerade in der Vorrunde. In der Hauptrunde wurde es dann anspruchsvoller. Und letztlich, ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, kann man Dritter werden, muss man aber nicht. Also das große Ziel Hamburg war erreicht.
Aber kriegt ein Kind in der Schule eine bessere Note, wenn es oft krank gefehlt hat? Dann müsste man dem THW ja auch einen kleinen Verletzungsbonus geben. Oder braucht man da in der Schule eher sowas wie eine anerkannte Legasthenie?
Und das muss man eben halt unter der Prämisse, dass der THW eben halt akut auf diesen beiden Rückraumpositionen, wie gerade eben schon angesprochen hat, linker und rechter Rückraum mit Emil Madsen und Erik Johansson eigentlich durchgängig spielen musste, ist Platz 4 unter den gegebenen Umständen der Bundesliga in Ordnung, also befriedigend. Auch wenn das Saisonziel ein anderes war.
Ich gebe der Saison eine 3+. Ich finde, das haut wirklich rein, das Verletzungspech. Da gab es ja auch noch andere Situationen. Es waren ja nicht nur Harald Reinkind, der sich im Sommer hat operieren lassen und dann sowieso kalkuliert ausfiel, sich dann aber im Saisonverlauf noch die Hand gebrochen hat, zu allem Unglück. Und Nikola Bielik, sondern es gab ja dann auch mal ein wichtiges Spiel in Melsungen, wo Emil Madsen mal einmal ausgefallen ist, was immer passieren kann.
Aber das war das Spiel, wo dann sich Harald Reinkind auch noch
genau.
Die Hand brach.
Ja, also, genau.
Just in dem Moment, wo man Harald Reinkind zu 100% brauchte, hat er durchgehalten, aber schon mit einem Handbruch, das war schon extrem bitter.
Auch ein Linksaußen, Magnus Landin, der jetzt am Ende der einzige Spieler überhaupt ist, der in jedem einzelnen der 53 Saisonspiele auf dem Feld stand, auch der hat zwischendurch mit Wehwehchen und Blessuren zu kämpfen gehabt.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Emil Madsen hat mit gebrochener Nase gespielt, Henrik Pekeler hatte sich den Daumen gebrochen in der Saison, zu Henrik Pekeler werden wir gleich nochmal kommen, aber da waren ja schon langfristige Ausfälle, die den THW auch in wichtigen Situationen der Saison gelähmt haben. Henrik Pekeler ist übrigens ja auch beim European League Final Four nochmal ausgefallen, allerdings mit einer Kniebeschwerde, aber letztlich haben eben halt zu wichtigen Saisonzeitpunkten, und das muss man dem Team wirklich zu Recht und zugute halten, sie haben nie mit der gesamten Kapelle gespielt.
Nicht ein einziges Mal.
Und nicht nur die gesamte Kapelle zur Verfügung gehabt, sondern es war ja auch nie so, dass sie irgendwie mal mit der ganzen Kapelle trainieren und üben konnten.
Und man könnte das jetzt aber auch umdrehen in einen negativen Punkt. Sie haben dann aber, anders als andere Vereine, auch nicht auf diese Ausfälle reagiert. Anders als ein SC Magdeburg, der dann noch Spieler nachverpflichtet oder Melsungen, wie auch immer, die auf Verletzungen einfach sehr schnell reagiert haben. Ob das immer die große Qualität ist, ist die Frage. Und dass es immer Geld kostet, ist auch klar. Aber es hat auf jeden Fall in den Mannschaften immer für punktuelle Entlastung oder vielleicht auch ein bisschen mehr sorgen können. Natürlich streiten sich die Gelehrten, ob nun Marco Koppel ja eine tolle Verstärkung für die SG Flensburg-Handewitt war, der ja schon so halb in Rente sich befand und so weiter. Aber man kann das vielleicht auch nicht immer so ganz genau messen, wo die Entlastung ist und was das dann vielleicht den anderen gebracht hat. Aber wenn wir jetzt bei der Schulnote bleiben, wenn jetzt ein Kind lange krank ist und einen Attest vorlegt, und ich gehe davon aus, Harald Reinkind und Nicola Billig werden einen Attest vorgelegt haben, dann wird das bei verpassten Klassenarbeiten und so natürlich ja auch berücksichtigt. Und ich glaube, man muss sozusagen den Zusatz machen unter den gegebenen Umständen, und dann gebe ich der Saison eine 3+.
Dann lasse ich mich auf jeden Fall auf die 3 ein, denn wie gesagt, das Saisonziel war ja anders formuliert, nicht unbedingt von der sportlichen Führung, aber von der Vereinsführung. Mhm. Zielformulierungen müssen nicht immer übereinstimmen, das ist gar keine Frage.
Zur Erklärung kurz, der Aufsichtsrat hatte sehr deutlich das Ziel Rückkehr in die Champions League formuliert, traf dabei aber jetzt beim Cheftrainer und beim Geschäftsführer auch nicht auf grenzenlose Zustimmung, sagen wir mal so.
Man muss ja auch recht geben, dass das ein kühnes Ziel war, wenn man sich auch die Kader der Konkurrenz mittlerweile anguckt. Aber dann sind sie eben halt tatsächlich in den Top-Spielen gegen die Top-Mannschaften auch nicht immer ans optimale Leistungsniveau gekommen.
Die waren und dementsprechend nicht alle knapp, die Spiele.
Stehen also. Sie auch zu Recht auf Platz 4. Genau, also ja. Gerade das Spiel, glaube ich, auswärts in Berlin und auch das Auswärtsspiel in Flensburg, die waren schon recht deftig.
Da korrespondiert auch vieles. Also wenn du dir die geworfenen Tore anguckst, steht der THW auf Platz 4. Wenn du dir die Abwehrqualität anguckst, also die Gegentore, da steht der THW auf Platz 4. Also es ist, glaube ich, am Ende genau der Platz, der gepasst hat in dieser Saison. Und der ist verbunden ohnehin, aber durch den DHB-Pokalsieg ja sowieso mit der Qualifikation für die European League. Der DHB-Pokal ist ein Titelgewinn, den man sich auf den Briefkopf schreiben kann. Also ich glaube, das ist genau das, was am Ende dabei gut rauskommen konnte.
Ja, also ich bin auch nicht unzufrieden. Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Es ging ja nur um die Schulnote selbst. Also
ja.
Ich denke, dass das alles im Rahmen dessen war, was möglich war.
Gut. Nächste Rubrik. Gefühlt sind wir schon wieder bei einer Stunde.
Ja.
Nächste Rubrik wäre das
Zebra des Monats.
Was aber in diesem Monat bei dieser Aufnahme ein Zebra der Saison ist.
Und ich glaube, wir sind uns irgendwie sehr, sehr einig, wenn wir einfach auf die letzten Monate zurückgucken müssen, kommt man aus rein sportlicher Sicht irgendwie an einem nicht vorbei, oder?
Ja, und ich sag's jetzt mal gerade heraus, es ist ein Weltmeister.
Aus Dänemark, aber aus das Dänemark. Ist ja.
Es hätte auch der andere sein können, Jahren. Der hat auch eine gute Saison gespielt, aber es ist Emil Madsen. Der hat in seiner Debütsaison beim THW Kiel eine fantastische Saison gespielt, hat einen fantastischen Saisonstart gehabt, war in aller Munde, ist gleich an die Spitze der Bundesliga-Torjägerliste geschossen, hat am Ende jetzt in 52 Spielen 323 Tore für den THW geworfen. Das ist ein richtig, richtig starker Wert. Ist ein Durchschnitt von mehr als 6 Toren pro Spiel. Hat sich damit hinter Marco Grigic, Matthias Gitzel und Emil Jakobsen auf Platz 4 der Bundesliga-Rangliste eingereiht. Ist auch es ist sein erstes Jahr in der Bundesliga, sein erstes Jahr beim THW Kiel. Ist auch ein sehr starker Wert. Und ich möchte noch hinzufügen, dass ich finde, dass der auch abseits des Feldes eine gute Figur abgegeben hat. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel ganz frisch noch an das Spiel in Potsdam, was der THW gewonnen hat, aber sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat, wo er hinterher sehr stark aufgetreten ist, gesagt hat, das war peinlich, das möchte ich nicht nochmal sehen, so dürfen wir in so einem Spiel nicht auftreten, das ist nicht unser Stil und unser Anspruch. Und der ist ja wie so ein Cowboy auf dem Feld, und ich finde, der überpaced auch manchmal, aber ich finde so diese Street-Credibility, die der mitbringt und dieses Robuste und dieses Breitbeinige, das finde ich gut, weil er das auch unterfüttert abseits des Spielfeldes. Er ist dann abseits des Spielfeldes nicht einer, der sich wegduckt oder auf dem Feld den großen Max macht und dann irgendwie in die Kabine schleicht, sondern ich finde das gut. In Potsdam ist da auch schon mal so eine Tür in der Kabine fast zu Bruch gegangen und alle Anwesenden in den Katakomben haben mit einem Bombenanschlag gerechnet, aber ich finde den Typen einfach gut.
Der weiß, was er will. Gibt sich nicht damit zufrieden, Zweiter zu sein oder in diesem Fall Vierter. Der will angreifen, pausenlos auf dem Platz und abseits. Und was man ihm ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, der spricht auch nach einem Jahr schon richtig gutes Deutsch.
Ja.
Auch das gehört ja was da, dazu, sich irgendwie zu integrieren, sich in jeglicher Form auf sein neues Arbeitsumfeld einzustellen. Und das hat er ab der ersten Minute geschafft in Kiel, nicht nur auf der Platte zu performen, sondern auch überall anders zu überzeugen.
Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr im Trainingslager in Graz, da habe ich zufälligerweise, das hat sich so ergeben, habe ich an einem Abend hintereinander Gespräche geführt mit Benze Imre und mit Emil Madsen. Und bei Benze Imre war das so, ja, ich muss gucken, ich bin zum ersten Mal von zu Hause weg und meine Mutter will mir nochmal zeigen, wie man kocht und ich muss nochmal gucken, wie ich Wäsche wasche und dass ich das auch alles hinkriege. Und Emil Madsen war so, was? Ich wohne ja schon seitdem ich 16 bin nicht mehr zu Hause. Ich bin ja da bei GOG ins Internat gegangen und das ist alles gut. Ich bin hier, um Handball zu spielen und so. Der ist cool irgendwie und weiß, was er will, steht im Leben und hat auch einen ganz guten, verschmitzten Humor. Also ich glaube, das ist ein richtig gutes Zebra der Saison.
Ja, absoluter Top-Transfer. Also an dem können und wollen wir gar nicht vorbei. Wenn auch, du hast es ja vorhin schon gesagt, auch Erik Johansson fast Ähnliches geschultert hat, was die Belastung und die Leistungsfähigkeit anbetrifft. Aber
und auch Domagoj Duvnjak hätte man nehmen können, der hat eine tolle Hinrunde gespielt. Patrick Wienzek steht jetzt eh für sich zu seinem Karriereende.
Das wären ja schon rein emotionale Gründe, die man bei Patrick Wienzek nun zuhauf aufzählen könnte, um ihn dazu zu machen.
Landin hat kein Spiel versäumt, aber wir haben ja jetzt am Rande des Frühshoppens in der Forstbaumschule, der traditionelle Saisonabschluss, da haben wir ja auch mit so manchem THW-Spieler gesprochen und sie gefragt, wer ist denn eigentlich dein Spieler der Saison? Und da haben jetzt einige Patrick Wienzek genannt.
Alle wohlerzogen.
Alle wohlerzogen, genau. Aber so hintenrum hast du dann auch gehört, naja, aus sportlicher Sicht hätte man auch Emil nehmen können. Also Emil hat sich natürlich nicht selber genannt, ist ja klar. Aber Magnus Landin ist auch wohlerzogen, hat dann aber trotzdem gesagt, naja, Emil Madsen. Also ist natürlich auch sein Landsmann, mit dem er zusammen Weltmeister geworden ist, aber
mit dem Bonus des ersten Jahres ist das einfach, also
ja, genau.
Das macht es einfach noch besonderer, von Anfang an so zu funktionieren in neuer Umgebung, auch wenn er sicherlich schon ein reiferer Typ in seinem Wesen ist, als das Alter es vielleicht vorgibt. Aber das ist schon einer, der dem THW, glaube ich, sehr gut zu Gesicht steht, an dem der THW noch sehr viel Freude haben dürfte und mit Sicherheit ein Transfer, von der Qualität, von der man mehrere haben könnte.
Das stimmt. In der Nationalmannschaft steht er ja ein bisschen im Schatten von, wie heißt der nochmal? Das ist irgendwie so ein gewisser Matthias Gitzel, glaube ich.
Ich dachte, der heißt Füchse Berlin.
Ja, der heißt, genau. Steht hinter Matthias Gitzel. Trotzdem auch super cool bei der WM. Im Finale hat dann Nikola Jakobsen, der Nationaltrainer, irgendwann zu Emil Madsen gesagt, so, du gehst jetzt rein und wirfst die 7 Meter. Und der geht dann halt rein und wirft einen 7 Meter nach dem anderen und trifft auch. Also
Lampenfieber kennt er nicht.
Lampenfieber kennt er nicht. Dadurch hatte er natürlich gefühlt auch nochmal ein bisschen mehr Anteil an diesem Weltmeistertitel. Und der Typ ist eine gute Kieler Geschichte und die wird auch noch länger andauern, da bin ich mir sehr sicher. Apropos lange Geschichten, die noch länger andauern werden, dann würde ich jetzt nämlich zur nächsten Rubrik kommen und das ist unsere
Glaskugel.
Die Glaskugel haben wir in dieser Saison relativ oft hervorgekramt, haben oft Dinge darin gesehen, die am Ende auch so eingetreten sind. Könnte aber auch sein, dass wir das ein oder andere Mal falsch lagen. Wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue, dann interessiert mich am meisten die jetzt anstehende Sommerpause, in der vielleicht noch das ein oder andere passieren muss oder wird.
Die ist so ein bisschen beschlagen, die Glaskugel.
Noch ein bisschen beschlagen, genau. Also ein Thema ist abgeräumt, das ist nämlich die Torwartfrage. Zum Verständnis nochmal für alle, die uns nicht jedes Mal folgen oder die vielleicht neu sind und dem THW noch nicht so lange folgen. Der THW hat ja mit Andreas Wolf den deutschen Nationalkeeper im Tor und bekommt mit Gonzalo Pérez de Vargas aus Barcelona als Neuzugang einen echten Weltstar, einen spanischen Titelsammler, was der alles gewonnen hat. Ich glaube, es gibt nichts, was er nicht gewonnen hat. Der ist aber verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen und wird wahrscheinlich erst im Oktober oder November wieder auf dem Feld stehen können. Die Frage war,
besten Fall vor allem.
Im besten Fall. Die Frage war, wie löst der THW dieses Problem? Und der THW Kiel löst es nun, nicht indem er einen Übergangskeeper verpflichtet, sondern indem er den Perspektivkeeper Leon Nowotny, bisher Spieler der U23 in der Regionalliga, sozusagen upgradet und ihn zur Nummer 2 auf Zeit macht. Ich finde, das ist ein Risiko. Und du?
Ich finde das sehr mutig, weil wir immer wieder davon sprechen, dass ein Torwart-Team gut für eine Mannschaft ist. Sprich, man darauf reagieren kann, wenn ein Torwart nicht so recht in die Spiele findet. Es lastet extrem viel Verantwortung dann in den ersten Wochen, vielleicht auch Monaten, auf Andreas Wolf. Und es tut, glaube ich, jedem Trainer gut zu wissen, dass er ein Backup hat, dem er vollends nicht nur vertrauen, sondern dem auch ein großes Leistungsvermögen zutrauen kann. Und ich denke, dass das bei Leon Nowotny auch ein bisschen eine Wette ist und kann alles gut gehen. Und man muss aber trotzdem, glaube ich, immer die Daumen drücken, dass Andreas Wolf gesund, fit und mit hohem Leistungsvermögen in die Saison reinstartet. Und ich finde diese Entscheidung wahnsinnig mutig. Denn man kann tatsächlich, wenn es blöd läuft, auch schon in den ersten Wochen eine Saison verlieren.
Ich habe da was zu ergänzen, denn ich habe mal geschaut. 3. Spieltag Hannover, 6. Spieltag Magdeburg, 7. Spieltag Löwen, 8. Spieltag Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt, 9. Spieltag MT Melsung.
Und wann ist Oktober?
Ziemlich sicher, also der 9. Spieltag ist Mitte Oktober.
Okay.
Ziemlich sicher wird Gonzalo Pérez de Vargas erst jetzt wiederkommen, wenn du schon 5 ziemliche Topspiele absolviert hast. Und das kann dir natürlich mit einem, hilf mir kurz, 19 ist er,
ja.
Leon, 19-Jährigen, am Ende ganz schön um die Ohren fliegen.
Andreas Wolf muss performen und gesund bleiben. Und vielleicht noch ein bisschen darüber.
Absolut. Und es ist ja auch nicht so, dass man in Andreas Wolf kein Vertrauen haben sollte. Ganz im Gegenteil. Andreas Wolf ist am Ende, was die Fangquote angeht, der beste Keeper der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Was die absolute Zahl der Paraden angeht, liegt er, glaube ich, ganz knapp hinter Kevin Möller und Hernandez. Aber nochmal, auch ein Thomas Schmirk hat eine richtig tolle Saison gespielt und war immer dann da, wenn Andreas Wolf nicht performt hat, was schon impliziert, Andreas Wolf hat manchmal nicht performt.
Nein, und das hat ja auch schon mit Spielsystem manchmal zu tun, welcher Torwart besser zu einer Abwehr passt oder wie das Spiel an sich aufgebaut ist. Und da haben Thomas Schmirk und Andreas Wolf ja auch sehr unterschiedliche Qualitäten an den Tag gelegt von ihrer Art und Weise. Gerade wenn Philipp Bircher auf das 7-6 Spiel gewechselt ist, dann hat er gerne den Torwart gewechselt. Und das sind natürlich alles Sachen, wo es in diesem Fall jetzt trotzdem erstmal, ich bin nicht Philipp Bircher, aber zu 99% auf Andreas Wolf ankommen wird. Und natürlich kann man hoffen, dass Leon Nowotny sich super entwickelt, vielleicht auch glückliche Tage erwischt und ganz schnell auf dem neuen Niveau sich adaptiert. Aber
ist ja fast unmöglich.
Wird ihm keiner zu.
Also es ist möglich, aber es ist fast unmöglich, würde ich schon sagen. Denn Es ist auch nicht so, dass Leon Nowotny, er würde jetzt im Sommer auch gar nicht zum Kooperationspartner TSV Altenholz in die dritte Liga wechseln. Also der hat bisher wirklich einen Erfahrungsschatz, der sich aus der vierten Liga speist. Und ich traue dem alles auf der Welt zu, klar. Aber es ist fast unmöglich, innerhalb so kurzer Zeit auf ein gestandenes Bundesliga-Niveau zu kommen. Das müssen dann schon wirklich viele glückliche Umstände sein. Und so ist es ja manchmal auch. Die Gegner kennen ihn nicht. Die haben dann eben noch nicht so viele, nicht so viel Videomaterial, nicht so viel Impressionen von seinem Torwartspiel, von seinen Bewegungen und so weiter. Klar, da kannst du dich ein bisschen entlanghangeln, aber.
Und körperlich bringt er, glaube ich, einiges mit, ne? Also.
Und körperlich bringt er einiges mit. Philipp Bicher hat ja auch gesagt, was ich auch stark fand. Er hat gesagt, das ist aus der, er sagt immer THW-Akademie, es ist endlich mal wieder ein, oder zum ersten Mal wieder ein Torwart aus der THW-Akademie, der alle Parameter mitbringt, ganz oben anzugreifen. Also, alle trauen Leon Nowotny alles zu und ich auch, nicht falsch verstehen, aber. Das ist eine große Aufgabe und viel Verantwortung. Da wird natürlich auch Nervosität und Druck eine Rolle spielen und ich bin da sehr gespannt. Das ist ein Risiko, denn du hast die Spiele sicherlich auch noch im Gedächtnis, wo Andreas Wolf mit einer Parade nach 10 Minuten rauskam und dann kam ein Mürkwer und hat 16 Bälle gehalten. Sowas hatten wir diese Saison und auch nicht nur einmal. Thomas Mürkwer hat auch eine richtig gute Saison gespielt. Und ich bin sehr gespannt. Das ist ein ähnliches Risiko wie vor einem Jahr, als wir in Graz saßen und Harald Reinkind hat all seine Operationen hinter sich an der Ferse und am Ellenbogen und am Finger und wo er sich noch überall hat operieren lassen. Und Viktor Szilágyi, der Geschäftsführer, hat gesagt, dieses Risiko gehen wir bewusst ein. Wir gehen mit Emil Madsen in die Saison, übrigens ein Neuzugang, und Nachwuchsspieler Henry Papst. Und es ist aufgegangen, aber auch nicht vollends, denn wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Also die Belastung war schon sehr groß.
Hilft nur doppeltes Daumendrücken, dass Gonzalo Pérez de Vargas möglichst schnell und gutes Heilfleisch hat und ins THW-Trikot schlüpft.
Genau, aber vor Oktober, November wird das nichts.
Dass Andreas Wolf bis dahin die Bude irgendwie dicht hält.
Andreas Wolf hat ja bei dem Saisonabschluss gesagt, er hofft auf 3 noch erfolgreichere Jahre und mit der Mannschaft ist vieles möglich. Also ich glaube, der ist richtig heiß auf den Meistertitel nächste Saison.
Ja. Es wird ein schweres Unterfangen, aber das ist wahrscheinlich schon der nächste Punkt, den wir gleich angreifen werden, denn die Personalsituation hat sich seit dem vergangenen Wochenende ja nicht erstmal nicht zum Vorteil entwickelt.
In der Glaskugel sind noch 2 andere Baustellen, nämlich einmal der unbesetzte Posten im Rückraum, der 7. Rückraumspieler, den vorher Karl Valinius bekleidet hat einmal, und die Kreisläuferposition, weil sich im letzten Saisonspiel Henrik Pekeler die Achillessehne gerissen hat und natürlich sofort, also wirklich Sekunden nach dem Spiel, die Frage aufploppte, ist dann jetzt Patrick Wienzeks Abschied gar kein Abschied mehr, sondern muss er seine Rente noch verschieben und so weiter. Was siehst du denn da in der Glaskugel?
Ja, schwierig. Erstmal, also ich glaube, jeder, der am Sonntag in der Halle war und gesehen hat, was da passiert ist, der ist erstmal zusammengezuckt, weil wenn man Henrik Pekelers Reaktion auf die Verletzung gesehen hat, wusste man, das war nicht gut und das wird lange dauern. Und das bestätigt sich ja zumindest damit, dass die Achillessehne gerissen ist. Und es wird eine lange Pause für einen ganz wichtigen Spieler sein. Das ist erstmal menschlich, glaube ich, brutal für ihn selbst.
Der wichtigste Abwehrspieler, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten.
Genau, zumal es sein 2. Achillessehnenriss ist.
Anderes
Fuß, Bein, aber ob es das besser macht, ist ja auch fraglich. Henrik Pekeler ist 33 Jahre alt. Ich glaube, wir drücken ihm alle Daumen, dass er gesund und munter irgendwann wieder in die Wunderino Arena einlaufen wird. Aber man muss sich mit dem Gedanken befassen, ihn erstmal kurzfristig zu ersetzen. Und das hört sich natürlich paradox an, da 2 Tage oder einen Tag später drüber zu sprechen. In diesem Fall sogar noch früher, weil eben halt das letzte Saisonspiel war und Patrick Wienzeks Abschied ja auch konkret ist oder konkret bevorsteht. Patrick Winzek war, glaube ich, erstmal in der Halle komplett überfordert mit der Situation, auch mit der Frage. Und ich glaube, die Antwort von ihm wird auch erstmal ein paar Tage dauern, ähnlich wie auch seine Entscheidung, seine Karriere beenden zu wollen oder zu müssen.
Ja, aber die Bemerkungen prasseln ja auch schon auf ihn ein. Also der Viktor Szilágyi hat dir gegenüber ja schon mit einem Augenzwinkern gesagt, man könne ja das Abschiedsspiel auch umwidmen in ein Saisonauftaktspiel. Dann hat er auf der Bühne beim Saisonabschluss in der Forstbaum-Schule auch gesagt, ja, der Dank gilt auch all denen, die jetzt zum letzten Mal ihr THW-Trikot getragen haben, Punkt, 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 zumindest vorläufig, Zwinker, Zwinker. Also so diese spaßig gemeinten Bemerkungen haben wahrscheinlich auch alle schon so einen kleinen, mitgedachten, ernsthaften Kern.
Es ist ja die logische Variante. Also wenn wir davon ausgehen, dass es eine Überbrückung der Pegeler-Verletzung sein soll, wäre natürlich Patrick Winzek die perfekte Lösung, weil er natürlich nicht integriert werden müsste, weil er alle Spielsysteme kennt, weil er die Erfahrung mitbringt. Aber er hat diese Entscheidung dann eben halt auch irgendwann mal getroffen.
Stimmt, und sich, Urlaub gebucht.
Genau, das erste Mal vor allen Dingen Urlaub gebucht. Zu einem Zeitpunkt, wo normalerweise kein Urlaub ist für einen Handballer. Und da sicherlich auch irgendwie bei seiner Familie mit im Wort stehen wird, die sich sicherlich auch darüber freut, den Papa mal etwas länger zu dieser Jahreszeit mit im Boot zu haben. Und wir wissen alle, wie dieses Jahr die Sommerferien liegen. Wenn die Sommerferien sind, dann müssen die Handballer arbeiten. Und das wird dieses Jahr auch so sein. Und das wird natürlich auch eine Sache sein, die man, und das nicht unbedingt nur finanziell, sondern die man der Familie irgendwie erstmal abkaufen muss.
Ja, zumindest dieses Jahr. Es ist nicht immer eins zu eins so, aber dieses Jahr sind die Sommerferien ja so unglaublich spät, beginnen erst Ende Juli. Und da trainiert der THW schon wieder, fährt Anfang August ins Trainingslager. Also, tja, ich weiß nicht, welche Sonderkonditionen sich Patrick Winzek da bei Philipp Jicher heraushandeln könnte, aber wenn er weitermachen sollte, dann wird da sicherlich einiges in der Familie umzuwerfen sein.
Aber rein sportlich gesehen wäre es vielleicht die einfachste Lösung. Rein perspektivisch gesehen wäre natürlich es auch nicht ganz blöd, jemanden zu holen, der dir dann langfristig vielleicht auch weiterhelfen könnte, denn wir wissen ja auch, dass nicht nur Henrik Pegeler, sondern auch Petter Overby die 30 überschritten haben und auf der Kreisposition ja nicht nur mit Patrick Winzek, sondern insgesamt ein Umbruch in den nächsten Jahren irgendwann anstehen muss.
Ja klar, jetzt im Sommer kommt Veron Nacinovic von Montpellier und zu weiteren Gerüchten, da kommen wir gleich noch zu. Lass uns kurz noch abschließen, die Glaskugel, wird noch ein weiterer Rückraumspieler kommen und den Valinius-Job übernehmen, vielleicht im linken Rückraum oder sogar auf der Rückraummitte.
Wir sprechen ja immer so schön vom 7. Erstmal wäre es ja schön, wenn der THW, glaube ich, mit 6 gesunden Rückraumspielern
ja,
in die
kommende
Saison gehen würde. Ja, ich glaube, das ist noch nicht final entschieden. Viktor Szilágyi hat ja im Januar darüber gesprochen, dass diese Stelle unbesetzt ist. Viel beim THW hat sich aber auch immer auf die Champions League ausgerichtet. Ich glaube, unter den Erfahrungen dieses Jahres muss man sagen, tut Entlastung immer gut, aber es muss den THW ja auch irgendwie voranbringen. Und das ist eben halt die Frage, auf was für ein Raster man sich oder auf ein, was für ein Profil man sich da beim THW vielleicht einigen könnte, was der Junge mitbringen muss, wenn wir mal rein von Perspektivspielern ausgehen. Also ich bin gespannt, ob sich in der Personalie nur mit European League noch etwas tut. Wie siehst du das?
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich finde eigentlich, dass die logische Konsequenz aus dieser Saison sein müsste, noch jemanden zu holen. Das Risiko war doch zu groß und Nico Bielik bleibt ein verletzungsanfälliger Spieler. Ist eben auch immer die Frage, halten die dann jetzt nur, weil sie wieder da sind, auch alle eine Saison durch? Domagoj Duvnjak hat schon einen hohes Alter erreicht, hat nur noch mal ein Jahr verlängert. Über Schipper Goethe haben wir auch gesprochen, immer mal verletzt. Und
ja, und Harald Reinkind war jahrelang nicht verletzt und irgendwann hat es ihm das dann mal heimgezahlt. Ja. Er musste vieles auf einmal machen. Genau. Und das Risiko geht man natürlich auch mit Emil Madsen und mit Erik Johansson. Das haben wir vorhin noch vergessen. Erik Johansson kam aus einer Verletzung in die Saison, hat eigentlich einen Nullstart hingelegt und hat dann diese hohe Belastung getragen. Drücken wir die Daumen, dass sich das nicht irgendwann rächt, aber auch damit muss man halt rechnen. Umso länger man die Spieler immer 60 Minuten spielen lässt, umso höher wird irgendwann auch das Risiko, dass sich einer verletzt. Und unter der Prämisse ist Leistung auf viele Schultern zu verteilen sicherlich nicht falsch, wenn sie denn die Leistung erbringen können.
Und eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung in unsere nächste Rubrik. Das ist nämlich die
Gerüchteküche.
Und wenn wir über die Kreisläuferposition zum Beispiel sprechen, dann ist eine Option, Patrick Winzek noch länger an Bord zu behalten. Aber eine Option ist mit Sicherheit auch, vielleicht geplante Transfers vorzuziehen, die vielleicht erst 26 oder später angedacht waren. Und da gibt es ja ein Gerücht, dass der THW Interesse hat an einem 22-jährigen Kreisläufer aus Aalborg, Felix Möller.
Ein Schleswig-Holsteiner.
Genau, ein Schleswig-Holsteiner. In Hennstedt-Ulzburg geboren. Papa Peter Möller war Pokalsieger mit dem VfL Bad Schwartau. Hat später beim HSV gespielt, als die dann die Lizenz übernommen hatten aus Schwartau. Ja, also auch das ist einfach ein logischer Reflex. Es verletzt sich jemand. Und so war es ja zum Beispiel auch bei Karl Valinius. Der kam auch früher. Es verletzt sich jemand, man ist in einer neuen Situation. Man hat schon irgendwie eine Absprache mit einem Spieler für einen Punkt in der Zukunft und versucht das dann vorzuziehen, was allerdings natürlich auch immer mit Kosten und Ablösesummen verbunden ist. Weitere Gerüchte, die wabern, sind Domen Markuč vom FC Barcelona. Ein Gerücht, was sich auch hält, ist französischer Nationalspieler Nedim Remili.
Das hält sich schon länger. Ne? Der war letztes Jahr schon mal mit in der Verlosung, glaube ich, vor der Saison, wo man überlegt hat, ob man irgendwie auf den ja doch schon feststehenden Reinkind-Ausfall reagieren wollen möchte. Aber das ist natürlich einer aus dem absolut obersten Regal, der schon mal gar nicht für ein Appel und ein Ei hier in Kiel spielen würde.
Spielt in West Brem, ist Linkshänder.
Kann aber beide Rückraumpositionen spielen, Mitte und halb rechts. Ist im guten Handballeralter, glaube ich.
29, ja.
Hat schon den einen oder anderen Titel gewonnen, obwohl er in West Brem spielt und nicht nur ungarischer Meister geworden, sondern hat mit der französischen Nationalmannschaft schon ein bisschen was abgeräumt. War davor, glaube ich, auch in Kielce. Und das wäre natürlich so ein Transfer, der viele Erwartungen wecken würde. Während die anderen Kandidaten, die wir gerade ins Land geführt haben, sicherlich sehr hoffnungsvolle, schon internationale Talente
ja,
sind.
Ja, Markuč schon ein bisschen mehr.
Genau.
Ja,
bei Barcelona spielt man ja auch nicht einfach so, aber das sind natürlich noch Spieler, die auch viel Entwicklungspotenzial mitbringen und auch vom Alter her längst noch nicht ausgereift sind. Das wäre auch ein Schritt.
Markuč ist 24.
Genau. Wäre, glaube ich, auch so ein Verjüngungsprozess, der dann eingeleitet werden würde. Mit Remili wird man natürlich eher wie mit Andreas Wolf vor der Saison Ambitionen unterstreichen wollen.
Markuč ist auch erst für 26 im Gespräch. Bei Remili ist immer irgendwie alles möglich, wenn man den Gerüchten glaubt, sofort oder nächstes Jahr oder in 2 Jahren.
Oder gar nicht.
Möller war ja auch für 26 im Gespräch. Dann endet der Vertrag von Petter Överby und
Victor hat ja Victor Szilágyi hat ja zumindest mal gesagt, dass er den schon mal gesehen hat, weil er ihn im Rahmen mit der Beobachtung mit Elias Elessen als Skipper Goethe natürlich genau. Dann auch im Zusammenspiel gesehen hat.
Genau, in Sevehof. Und da sind wir jetzt schon beim neuesten Gerücht. Es gibt Gerüchte. Ich habe heute auch noch mal neue Varianten davon gelesen, auch schon mit Photoshop oder KI-Bildern im fremden Trikot. Es gibt nämlich Gerüchte, dass Elias Elefsen Aschipagötu mit sofortiger Wirkung in diesem Sommer zu GOG in die erste dänische Liga wechselt, wo übrigens auch sein Cousin Oli Mittun ab Sommer unter Vertrag steht.
Die haben ein bisschen Geld im Moment auf der Hand in Gudme, weil sie Herrn Gründal Richtung Berlin verkauft haben.
Genau, Tobias Gründal, auch ein Mittelmann.
Dringend Ersatz brauchen.
Mhm. Und Aschipagötu wird mit Sicherheit nicht zufrieden sein mit den Spielanteilen, die er in Kiel bekommen hat. Der ist auch jemand, der weiß, was er will. Ist letztes Jahr zum jungen Welthandballer sozusagen gekürt worden. Ist Nationalspieler auf den Färöer logischerweise, aber auch dort ein kleiner Jungstar schon. Und ich glaube, der hat große Ambitionen und ich weiß nicht, ob er vielleicht denken könnte, dass er diese Ambitionen in Kiel nicht so richtig umsetzen könnte, wie er es gerne möchte.
Über die Spielzeit haben wir vorhin ja schon mal ein bisschen gesprochen. Das ist, glaube ich, eins der Kriterien. Andererseits haben wir auch die bekannten Zipperlein hier immer wieder angesprochen. Sprich, man hatte auch nicht immer das Gefühl, dass er mal so einen konstant langen Zeitraum fit war, um ihm ganz, ganz viel Vertrauen über einen längeren Zeitraum schon entgegenbringen zu können.
Mhm.
Das macht die Sache, glaube ich, schwierig, zumal er dann eben halt sich auch mit Domagoj Duvnjak auf der Position messen musste, der sehr ruhig und rational gespielt hat, während er natürlich ein total von seinen Emotionen gelenkter Spieler ist. Und damit meine ich nicht, dass er überschäumt, sondern der spielt Straßenhandball. Der
ja.
sieht eine Lücke, spielt den Ball da rein, der spielt wilde Sachen, spielt extrem schnell, sodass es dann manchmal auch, glaube ich, schwierig war, ihn zu gewissen Zeitpunkten ins Spiel zu integrieren.
Ja, er hat auch, glaube ich, sich hier und da mal den Zorn seiner Mitspieler zugezogen. Ich habe jetzt gerade die Paarung nicht mehr.
In Potsdam gab es ein Rüffeln
ja.
im Spiel, aber ansonsten
gab auch schon mal Spiele, wo er in entscheidenden, in der Crunch-Time Stürmerfoul begangen hat und oder noch geworfen und dann wurde kein Foul gepfiffen und so ein bisschen überhastet, überhitzt in entscheidenden Momenten. Trotzdem gibt es nicht wenige Fans, wie ich das wahrnehme, die sagen, das ist genau der Spieler, der für den modernen Handball steht.
Wenn ja, ein gewisses etwas, ne? Also das ist schon
ja.
spektakulär, was er spielt. Er bringt
genau.
einen ganz anderen Stil mit
ja.
rein, einen sehr modernen Stil. Die Balance fehlt wahrscheinlich noch etwas. Und
aber den abzugeben würde sozusagen dieses Element völlig rausnehmen aus dem THW Kiel. Da käme es wieder drauf an, was dann der Plan B ist, wenn ich jetzt an Remili oder Markuc zum Beispiel denke. Also natürlich gibt es, also kein Spieler ist unersetzbar und es gibt immer irgendwie einen Plan B oder C oder D und vielleicht sitzen wir hier in 4 Wochen und sagen, ja okay, wir haben gedacht, das Element soll man nicht rausnehmen, aber jetzt ist ja noch viel cooler. Weiß man nicht, aber jetzt im ersten Moment fände ich es extrem überraschend.
Das Interessante ist aber ja, ein Verein gibt ja im Prinzip kein Angebot ab. Und das hat Viktor Szilágyi ja bestätigt, dass es vor Wochen mal ein Angebot aus Gudme gab für einen Spieler, mit dem man nicht eine gewisse Einigkeit erzielt hat.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ob es schon eine Einigkeit mit dem Spieler gab oder ob es erstmal nur
Interesse war.
Sozusagen auf ganz fairem Wege die Anfrage an den Verein, du, wir wollen ein Angebot abgeben und wir wollen mit ihm sprechen, das weiß man nicht. Wo Viktor Szilágyi auf jeden Fall gesagt hat, das sei überhaupt kein Thema, war der Punkt, als es darum ging, dass ja die Gerüchte besagen, der soll in Kürze schon dort als Neuzugang vorgestellt werden.
Und er hat ja einen Vertrag hier.
Er hat ja hier einen Vertrag, noch bis 2027. Und ohne den THW geht es dann folglich nicht, weil es da ja dann auch eine Ablösesumme wird geben müssen. Und trotzdem, ich sag, das wäre extrem überraschend.
Ich würde es ehrlich gesagt bedauern, weil
ich auch, ja.
das tatsächlich ein Spieler ist, dem man gerne zuguckt. Natürlich fehlerbehaftet, aber es ist höchst spektakulär. Und so eine Elemente gibt es nicht so häufig. Und deswegen gucken sich ganz viele Leute Matthias Gitzel an, weil der gibt dem Spiel irgendwas Besonderes. Und das macht Elias Elissen Askipper Gütü zweifelsohne auch. Also das ist schon toller Handball.
Ja, absolut. Es bleibt also spannend.
Wir warten ab.
Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick über den
Tellerrand
hinauswerfen und die Handball-Bundesliga abschließen. Füchse Berlin, verdienter deutscher Meister, ja oder nein?
Verdient zweifelsohne, denn sie haben die wenigsten Minuspunkte. Das ist unumstößlich. Sie haben Matthias Gitzel gehabt, den besten Spieler im Moment auf dem Planeten, der sicherlich die Füchse fast alleine getragen hat. Und sie haben auch sonst gut performt. Und es kommt hinzu, dass sie vielleicht das Top-Team waren, was am wenigsten verletzungsgebeutelt war. Das mag aber auch eine Qualität sein, wenn man so durch die Saison kommt. Vielleicht ist der Berliner Spielstil mit dem vielen Tempo auch weniger verletzungsanfälliger als das ein oder andere Spielsystem der Konkurrenz.
Und sie verstärken sich auch ganz klug, wie ich finde, mit Tobias Gründal, den wir eben schon angesprochen haben, der aus Aalborg kommt und auf der Mitte spielt. Und mit linksaußen Aitor Arinho vom FC Barcelona. Ist also zu erwarten, dass das auf jeden Fall eine Mannschaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau bleiben wird.
Da passiert was und sie haben es ja auch dieses Jahr, glaube ich, schon bewiesen, dass sie mit der Doppelbelastung mit der Champions League durchaus umgehen können, denn da sind sie ja auch bis ins Final Four jetzt durchgerutscht. Also ich glaube, mit den Füchsen muss man...
Gerutscht nicht, sondern...
So flutscht.
Ja, genau.
ich glaube, mit den Füchsen muss man in den nächsten Jahren, solange Matthias Gitzel das Trikot trägt, weiter rechnen. Und ich glaube, sie haben mit Jaron Siewert auch einen Trainer auf der Bank, der sich sehr entwickelt hat, oder?
Jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Ist schon eine wahnsinnige Vita, die der mitbringt. Wirkt ja immer so ein bisschen spröde und zurückhaltend und überanalytisch, aber ist, glaube ich, extrem akzeptiert in der Mannschaft. Hat die Rückendeckung von seiner sportlichen Leitung, also von Geschäftsführer Bob Hanning und sportlichen Leiter Stefan Kretschmer, die angesprochenen Neuzugänge. Also ich glaube, da ist ein ganz gutes Gebilde irgendwie, was auf einem festen Fundament steht. Und das wird auf jeden Fall eine Mannschaft bleiben, die, also zu weit sollte man im Handball nicht vorausschauen, aber die in den nächsten 2, 3, 4 Jahren oben mitspielt.
Das Einzige, was beendet werden muss, ist das Understatement in Berlin.
Ja, das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Also die, ja, und über andere Dinge kann man auch streiten, aber auf jeden Fall hat die Mannschaft eine extreme Qualität und auch nicht nur Matthias Gitzel, sondern auch drumherum. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Auch die SG Flensburg-Handewitt wird ein bisschen sich verändern. Da kommt Luca Witzke aus Leipzig, den ich auch gerne spielen sehe. Das ist auch, glaube ich, nochmal eine neue Farbe. Jim Gottfriedsson verlässt ja den Verein. Im rechten Rückraum kommt kennt Robin Tönnissen aus Paris.
Vor allen Dingen kommt Simon Pitlück zurück, was man, glaube ich, auch als Neuzugang nicht. Er hat ja fast die erste Halbserie plus die Weltmeisterschaft hat er ja gespielt, aber letztlich wird er Flensburg nochmal stärker machen und wir wissen ja alle, Flensburg wurde schon vor dieser Saison als Titelkandidat gehandelt. Mal gucken, ob sie in diesem Sommer auch mit Alice Pajovic dann die richtigen Weichen stellen können, um nächstes Jahr ganz oben angreifen zu können. Mit Magdeburg wird sicherlich zu rechnen sein. Und der THW sollte gucken, dass man die Lücke nach oben schließt. Unten.
Ja, Potsdam und Bietigheim sind abgestiegen. Verdient oder nicht?
Verdient, das ist die Frage. Also ich glaube, Potsdam hat zu lange gebraucht, um sich überhaupt in der Liga zu akklimatisieren, haben es aber jetzt in der Rückrunde sehr gut gemacht, was ja nicht nur das Spiel gegen den THW gezeigt hat, sondern auch viele Ergebnisse drumherum. Aber letztlich wirft auch Geld Tore und ich behaupte einfach mal, dass sowohl Bietigheim als auch Potsdam wahrscheinlich die beiden Vereine waren, die am wenigsten davon im Portemonnaie hatten. Auch Bietigheim darf sich vielleicht nicht beschweren, dass sie abgestiegen sind, weil sie eben halt die zweitwenigsten Punkte geholt haben. Letztlich war das eine Truppe, gerade auch mit Iker Romero, die der Bundesliga, finde ich, gut getan hat. Und es hätte durchaus auch, zumindest glaube ich, was Sympathien anbetrifft, wen anders treffen dürfen können. Du hattest dich da ja schon mal sehr weit aus dem Fenster gelegt.
Ich hatte nach den ganzen Ereignissen der Saison gesagt, dass ich, also ich erstmal vorweg, man wünscht ja niemandem den Abstieg, das ist schon klar, aber es geht auch manchmal um Sympathien und um eine Rolle in der Liga und ich finde, Erlangen hat zu Recht viele Sympathien verspielt und es gab, glaube ich, auch bei der Konkurrenz nicht wenige Vereine, die sich gewünscht haben, dass der Verein jetzt mal absteigt und mal eine kleine Denkpause kriegt. Am Ende war es ja so, dass der TVB Stuttgart und Erlangen sich beide am letzten Spieltag gerettet haben mit Siegen. Und trotzdem hat dieser Abstiegskampf am Ende auch einen faden Beigeschmack, weil Erlangen und Stuttgart haben sich am letzten Spieltag gerettet, aber Stuttgart hatte kurz zuvor gegen die Löwen gewonnen. Und die hatten nichts Besseres zu tun, als im Saisonfinale nach Mallorca zu fliegen und danach eben in diesem Spiel gegen Stuttgart nicht zu performen, sodass ich auch die Bietigheimer Perspektive verstehen kann, die sagen, das ist nicht richtig fair gewesen und das werden wir euch Löwen nicht vergessen. Also da habe ich auch schon große Sympathien, großes Mitgefühl für.
Absolut. Und wenn man bedenkt, was in der Fußball-Bundesliga passiert ist, dass als der vermeintliche Trip der Bayern nach Ibiza publik wurde, was da die Konkurrenz für einen Aufschrei gemacht hat, dass der FC Bayern doch bitte nicht nach Ibiza fahren soll, bevor der letzte Bundesligaspieltag gespielt ist, weil er noch Einfluss auf den Kampf um die Europacup-Plätze hätte. Da hätte man auch in Mannheim vielleicht mal drüber nachdenken können, ob sich das denn so gehört, zumal es ja in Leipzig ähnliche Diskussionen, glaube ich, gab und da hat Carsten Günther ebenfalls beim Handball entschieden interveniert, dass es zumindest keine gemeinsame Mannschaftsfahrt zu dem Zeitpunkt gibt. Mhm.
Und trotzdem haben die auch gegen Bietigheim verloren.
Leipzig hat gegen fast alle verloren am Ende. Ja. Da ist man dann schon wieder, glaube ich, sportlich fair geblieben und hat einfach keine Punkte mehr eingesammelt.
Gut, wir sind beim Ausblick. Dieses Mal kein Ausblick auf irgendwelche Bundesliga- oder European League-Spiele, denn es ist Sommerpause beim THW Kiel und auch wir machen eine kleine Sommerpause. Wir sehen uns erst wieder, beziehungsweise wir hören uns erst wieder, im August. Und wir haben ja jetzt so viel besprochen, was sich eventuell in der nahen Zukunft noch tun wird an Transfers oder Entscheidungen über aufgeschobene Renteneintrittszeiten, dass wir uns dann nochmal überlegen werden, ob wir Richtung Ende Juli uns vielleicht nochmal melden. Also bitte.
Sollte aus dem Patrick Winczek Abschiedsspiel ein Saisoneröffnungsspiel werden, dann melden wir uns vielleicht mit Breaking News oder auch wenn Ähnliches passiert, was die Grundfeste des THWs erschüttert oder positiv beeinflusst.
Augen auf, Ohren auf im Juli, ob wir vielleicht nochmal irgendwie
aufkreuzen.
Vom Strand aufkreuzen. Und ansonsten bleibt Ihnen und euch immer noch bei unserem Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag am Ball zu bleiben. Und wie immer Fragen, Anregungen, Kritik, Lob gerne an die E-Mail-Adresse sportredaktion@kieler-nachrichten.de.
Vielleicht sollten wir auch einfach nochmal Henrik Pekeler einen guten Heilungsverlauf nach der OP wünschen.
Genau.
Der liegt heute an dem Tag, wo wir aufzeichnen, unter Messer und dann hoffen wir mal, dass wir den bald in Turnschuhen und Sportdress wieder laufend sehen.
Gestern gab es aus der Forstbaumschule schon einen tosenden Applaus, der hoffentlich auch im Hause Pekeler in Altenholz zu hören war. Wir wünschen gute Besserung und wünschen ihm und vor allem auch seiner Familie, dass diese Zeit irgendwie vorbeigeht. und dass man am Ende irgendwann vielleicht auch mit einem Lächeln draufschauen kann und sagen kann, das haben wir auch geschafft, denn das kann ja auch zusammenschweißen.
Er darf gern sein Comeback bei uns im Podcast ankündigen.
Sein Comeback besprechen wir dann mit Henrik zusammen hier im Podcast, das fände ich auch richtig gut. Also Peke, gute Besserung. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir einen richtig schönen Sommer. Genießen Sie die handballfreie Zeit.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir werden, wie gesagt, auch ein paar Tage Pause machen und uns dann mit voller Power und ganz viel Laufen in der Sommerpause zurückmelden.
Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Ciao, ciao.